Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, Zeit für Kontext zum Thema Die Lust in der Kultur. Am Mikrofon Angelika Schett. Leben wir in einer Zeit der Askese, die von Verboten gekennzeichnet ist? Alkohol und Tabak sind zurzeit ebenso verpönt wie die Dickleibigkeit und manch anderes auch. Wir sind im Kampf gegen unsere Genusssucht und scheinen auch noch Gefallen daran zu finden. Im politischen Leben findet diese Selbstkasteiung insofern ihren Niederschlag, als dass Menschen nicht selten gegen ihre eigenen Interessen abstimmen, findet der Wiener Kulturwissenschaftler Robert Pfaller, der sich in seinem Buch zum Lustprinzip in der Kultur überraschende, manchmal auch etwas verwickelte, aber immer spannende Gedanken gemacht hat. Ich traf ihn im Hinterzimmer eines Wiener Cafés. Zuerst zeigte ich mich verwundert angesichts seiner Annahme, dass wir heute sogar bereit seien, unsere Genüsse zu delegieren, um Zeit für anderes zu haben. Also ich für meinen Teil genieße lieber selber und bin damit wahrscheinlich nicht allein.
Das ist natürlich richtig. Dadurch war das eine etwas paradoxe Entdeckung. Wir mussten feststellen, dass es Menschen gibt, die sehr zufrieden sind, wenn sie bestimmte Genüsse anderen überlassen können. Üblicherweise denkt man, wir überlassen Arbeit anderen Menschen und wollen das Genießen für uns haben. In den 90er Jahren gab es ja eine neue Richtung in der Kunst, wo man nicht Werke hergestellt hat, sondern wo die Künstlerinnen und Künstler Leistungen angeboten haben. Man musste sich da meistens an einen Tisch setzen und ein Formular ausfüllen und bekam dann eine Leistung. Aber es gab auch spezielle Leistungen, dass man zum Beispiel ein Formular ausfüllen musste, sie treffen morgen eine bestimmte Person im Kaffeehaus um 17 Uhr. Wenn sie möchten, geht die Künstlerin Ruth Kaserer an ihrer Stelle dorthin. Wie soll sie mit der Person sprechen? Freundlich, höflich, intim? Was soll sie mitbringen und so weiter? Das mussten sie alles ausfüllen und dann wäre die Künstlerin an ihrer Stelle ins Kaffeehaus gegangen und sie hätten währenddessen vielleicht zu Hause Fenster putzen können oder ihr Auto reparieren oder so etwas. Das hat eben auf diesen Gedanken geführt, ob es nicht manchmal das Bedürfnis gibt, auch die Genüsse anderen Menschen zu überlassen.
Auch anhand anderer Kulturphänomene, so Robert Pfaller, zeige sich, dass der delegierte Genuss zum Zuge kommt, und zwar ohne, dass wir es merken. So gibt es im Fernsehen, in bestimmten Komödien, das berühmte Dosengelächter. Der slowenische Philosoph Slavek Žižek hat dazu eine Interpretation entwickelt, die Robert Pfaller klug findet.
Das hat eigentlich die Funktion, mir das Lachen zu ersparen. Ich komme nach Hause am Abend, bin müde von meiner Lehrtätigkeit an der Universität. Ich drehe das auf, das macht Witze, denen ich gar nicht folgen kann, weil ich gar nicht zuhören möchte. Aber ich lasse das so eine halbe Stunde lang vor sich hin komisch sein und witzeln und dann lacht das auch noch dazu. Und dann habe ich nach einer halben Stunde das Gefühl, ich habe mich jetzt objektiv amüsiert. Es wurde ja gelacht.
Man lässt also lachen. Aber warum, wenn man dann dieser Annahme folgt, warum flüchten wir vor dem Genuss? Ist er zu anstrengend? Oder ist es eben eine Zeitfrage? Der Kulturwissenschaftler hat festgestellt, dass wir durchaus andere Menschen für uns ins Kino schicken oder sie Bücher lesen lassen, weil wir es nicht schaffen und so trotzdem im Kontakt mit diesen Erzeugnissen bleiben können. Aber nicht einmal dabei bleibt es.
Die unheimlichere Variante ist die, die wir zum Beispiel mit unseren Videorekordern manchmal ausüben. Es fällt auf, dass Menschen, die gerne Filme im Fernsehen sehen, weniger Fernsehen ab dem Moment, wo sie Videorekorder besitzen. Und viele ersparen sich das Fernsehen oft ganz. Die lassen mehrere Videorekorder pro Abend laufen und gehen dann erleichtert aus mit ihren Freunden und sehen sich nie wieder einen dieser Filme an, die sie aufgenommen haben. Es verhält sich da alles so, als ob die Maschine das schon an ihrer Stelle betrachtet hätte.
Wenn man beiseite lässt, dass das auch eine Möglichkeit wäre, übermäßigem Fernsehkonsum vorzubeugen, dann liegt hierin ja ein Stück Magie. Die Maschine nimmt für mich auf und ich habe die Illusion, über das Aufgenommene zu verfügen, selbst wenn ich mir die entsprechenden Filme nie ansehe. Auch bei Wissenschaftlern gibt es etwas Vergleichbares in diesem Zusammenhang. Auch sie unterliegen der Magie, wie Robert Pfaller beobachtet hat.
Genau, das war sozusagen der theoretisch interessanteste Punkt eigentlich an der Forschung, an diesen Phänomenen des delegierten Genießens, denn der Genuss wird delegiert, indem man so handelt, als ob, also indem man so tut, als ob der Videorekorder auch für einen Film ansehen könnte oder als ob die Fotokopiermaschine auch anstelle eines Gelehrten Texte lesen könnte. Am Beispiel des Fotokopierers ist es besonders deutlich, das konnte ich aus meiner Berufserfahrung oft beobachten, Intellektuelle in Bibliotheken finden ein interessantes Buch, stürzen damit sofort zum Fotokopierer, kopieren dort 100 Seiten, geben das Buch erleichtert zurück und gehen sehr zufrieden mit ihren Fotokopien nach Hause, die sie dann irgendwo ablegen, wo sie vielleicht nie wieder finden. Die Menschen, die fotokopieren, spielen eigentlich relativ buchstäblich einen Akt des Lesens.
Das wäre das magische Element. Man hat getan, als wäre gelesen worden und ist tatsächlich so befriedigt, als wenn man gelesen hätte. Die Frage, die der Kulturwissenschaftler Robert Pfaller in diesem Zusammenhang stellt, was hindert die Zivilisierten in einer aufgeklärten Gesellschaft daran zu erkennen, dass sie sich dem Zauber der Magie hingeben, auch im Hinblick auf ihre Maschinen, im Gegensatz zu den sogenannten Wilden, die keine Probleme damit haben, zu ihren magischen Anteilen zu stehen?
Das ist eine der erstaunlichen Tatsachen. Das war Gegenstand einer philosophischen Kontroverse zwischen Ludwig Wittgenstein und James George Frazer. James George Frazer hatte 1912 das Buch Der goldene Zweig veröffentlicht, das in Bezug auf die Magie im Prinzip zwei Thesen vertreten hat. Die Wilden zaubern, weil sie an Magie glauben. Wir Zivilisierte glauben nicht an die Magie, deswegen zaubern wir auch nicht. Ludwig Wittgenstein hat in den 30er Jahren einige sehr interessante Notizen zu diesem Buch angefertigt und hat gesagt, das ist beides falsch. Erstens können auch die Wilden sehr gut zwischen magischen, also symbolischen Praktiken und technischen Praktiken andererseits unterscheiden. Derselbe Wilde, der angeblich an das Voodoo glaubt, greift, wenn der wirkliche Feind naht, zu Pfeil und Bogen und macht nicht mehr Voodoo. Das ist Wittgensteins Beispiel. Das zeigt also, dass die Wilden hier unterscheiden können und nicht in gleicher Weise an Pfeil und Bogen glauben wie an Voodoo. Umgekehrt, sagt Wittgenstein, kommt es ja auch vor, dass ich in einer Gesellschaft sitze, jemand redet so laut, dass es mich stört und ich fange an, auf meine Lippen zu beißen, so als ob ich dadurch den Mund des anderen verschließen könnte, sagt Wittgenstein. Das heißt, auch ich mache eine symbolische Handlung, die so tut, als ob. Dennoch heißt das überhaupt nicht, dass ich das glauben muss. Und von da aus erschließt sich ja eigentlich ein ganzes Panorama von so kleinen symbolischen Handlungen, die wir Zivilisierte ununterbrochen setzen. Also wenn unsere Autos nicht starten, dann sprechen wir zu unseren Autos. Wenn unsere Computer nicht funktionieren, bestrafen wir sie, indem wir sie vom Tisch fegen. Ein Großteil der Computerschäden entsteht durch solche Bestrafungen, wie man aus Statistiken weiß.
Ja. Zum Beispiel lesen wir ja auch Horoskope, obwohl wir meistens nicht daran glauben und auch zugeben, dass das ein bisschen blöd ist. Ebenso würden wir uns auf einer anderen Ebene scheuen, als Beweis unserer Aufgeklärtheit, Voodoo an einem Püppchen vorzunehmen, das einer von uns geliebten Person gleicht. Irgendwie wäre einem nicht wohl dabei. Nicht daran zu glauben, reicht offenbar nicht.
Genau, hier zeigt sich etwas, das vielleicht für Philosophen am paradoxesten ist. Gemeinhin dachten Philosophen, Einbildungen sind Vorstellungen, die die Menschen noch nicht überwunden haben. Die Philosophie, die Wissenschaft wird ihnen helfen, ein besseres Wissen zu gewinnen und dann werden sie sich der Macht dieser Einbildungen entziehen können. Nun kann man aber oft solche Szenen erleben. Man sitzt zum Beispiel im Kaffeehaus, wartet auf einen Freund, liest in der Zeitung, dann kommt der Freund, begrüßt einen hastig und sagt, entschuldige, es ist ganz blöd, aber kann ich kurz deine Zeitung haben? Ich muss jetzt unbedingt wissen, wie gestern das Spiel Barcelona gegen Manchester ausgegangen ist. Und indem er das sagt, signalisiert der Freund eigentlich ein auffälliges Verhältnis zu seinen Einbildungen. Also wenn wir jetzt mal voraussetzen, dass im Sport eine Einbildung enthalten ist, also etwa, dass das Sportresultat ungeheuer wichtig wäre, das könnte man hier die Einbildung nennen. Indem der Freund sagt, ich weiß, es ist ganz blöd, dennoch aber muss ich das jetzt sofort wissen, zeigt er eigentlich, dass das nicht seine Einbildung ist. Er reklamiert nicht Eigentum an dieser Einbildung, sondern er gibt sich distanziert von der Einbildung. Er sagt, ich weiß, es ist ganz blöd. Bei anderen Einbildungen würden wir das nicht finden. Dort würden die Leute sagen, ich glaube an die Vernunft der Menschheit, ich glaube an den Fortschritt, ich glaube an die Selbstregulierung der Finanzmärkte oder an Gott meinetwegen. So jemand würde aber nie sagen, zum Beispiel, ich weiß, es ist ganz blöd, aber ich glaube an Gott und deshalb muss ich jetzt leider in die Kirche gehen. Oder ich weiß, es ist ganz dumm, aber ich glaube an die Selbstregulierung der Finanzmärkte. Das würde kein neoliberaler Ökonom behaupten. Die reklamieren also hier ein Eigentum an diesen Vorstellungen, und indem sie sich zu Eigentümern der Vorstellungen erklären, beziehen sie auch einen gewissen Stolz. Das ist sozusagen der Lustgewinn bei dieser Sache, dass sie an so etwas Großes glauben, an eine Vorstellung, die sie respektieren. Das macht sie stolz und macht sie selbst in ihren eigenen Augen auch ein bisschen größer. Also sie wachsen mit der Größe der Einbildungen, die sich da angeeignet haben. Bei meinem Sportfreund ist das ganz anders. Der reklamiert kein Eigentum an seiner Vorstellung. Er weiß, es ist ganz blöd. Die Vorstellung ist sozusagen ein bisschen kleiner als er. Sie ist dümmer. Und indem er sich zu ihr in Beziehung setzt, gewinnt er Lust. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben also hier eigentlich zwei Arten von Einbildungen. Einbildungen mit Eigentümern, die den Eigentümern Selbstachtung verschaffen, und Einbildungen ohne Eigentümer. Oder Einbildungen mit Leuten, die jedenfalls nicht ihre Eigentümer sind. So wie mein Freund, der sagt, ich weiß, es ist ganz blöd. Und diese Einbildungen ohne Eigentümer, die verschaffen Lust.
Wenn die Einbildungen ohne Eigentümer Lust verschaffen, wie ist es dann mit den Einbildungen, die wir als zu uns Gehörige betrachten?
Es liegt ein Gewinn darin, aber eher der Gewinn der Selbstachtung. Das ist eine verstecktere oder verhohlenere Lust. Die Einbildungen ohne Eigentümer, die verschaffen unverhohlene und oft auch euphorische Lust. Also es verschafft oft gewaltige Lust, zum Beispiel mit Kindern Weihnachtsmann zu spielen. Auch da weiß man eigentlich nicht ganz, wer der Träger der Einbildung ist. Die Eltern stellen sich gerne vor, dass die Kinder noch an den Weihnachtsmann glauben. Die Kinder aber merken auch, dass das gewünscht wird, tun dann so, als würden sie an den Weihnachtsmann glauben. Das heißt, in solchen Zusammenhängen entsteht oft ziemlich unbändige Lust, was bei den Einbildungen mit Eigentümern nie der Fall ist.
Das kindliche Spiel ist ja reich an sogenannten Als-ob-Situationen. Spielende Kinder sagen, du tust jetzt so, als ob du ein böses Tier wärest, und du, als wärest du ein toller Jäger. Im Spiel steigern sich Kinder in diese Als-ob-Welt so, dass diese real für sie wird, was den Spielgenuss ungeheuer erhöht. Dabei wissen Kinder im Grunde genau, dass es sich um ein Spiel handelt.
Das Als-ob ist vielleicht das allgemeinste Prinzip aller kulturellen Praktiken, aus denen wir Lust beziehen. Der französische Psychoanalytiker Octave Manoni hat das in einem Aufsatz mit dem schönen Titel Je sais bien, mais quand même, ich weiß zwar dennoch aber, dargestellt. Ich weiß zwar dennoch aber, das wäre etwa das, was mein Sportfreund sagt, wenn er sagt, ich weiß, es ist ganz dumm, dennoch aber muss ich jetzt sofort nachsehen, wie das Match ausgegangen ist. Tun als ob ist immer mit einem besseren Wissen verbunden. Es ist nicht echt, es ist nur ein Spiel, es ist nur eine Fiktion. Genau dann, wenn wir das tun und wenn wir wissen, es ist nur eine Fiktion, kann die Fiktion uns aber in enorme Begeisterungen bringen. Das erleben wir zum Beispiel im Theater oder im Kino, wenn enorme Leidenschaften entstehen, wenn wir Tränen vergießen, wenn ein Held stirbt, den wir knapp eine Stunde erst kennen. Da sind wir viel ekstatischer, als wenn enge Freunde sterben im wirklichen Leben, wo wir vielleicht gefasst trauern, aber nicht schluchzend anderen Menschen um den Hals fallen.
Dann kommen wir in den Genuss von Affekten aller Art, in diesen Als-ob-Situationen, ohne dafür die Konsequenzen tragen zu müssen. Wir können alles durchspielen und vielleicht gerade deshalb zu einer Intensität kommen, die in der wirklichen Welt so nicht gelebt werden kann.
Das ist auch die grundlegende These des niederländischen Kulturtheoretikers Johan Huizinga, der 1938 das Buch Homo Ludens, der spielende Mensch, veröffentlicht hat. Und Huizinga hat eine These, die in meinen Augen großartig und einzigartig ist in der Theorie des Spiels. Er sagt nämlich, man muss alle Theorien vergessen, die das Spiel auf andere Realitäten zurückzuführen versuchen. Also die sagen, Spiel macht deshalb Freude, weil man da irgendwas lernt, was man im wirklichen Leben brauchen kann oder so. In Wirklichkeit, sagt Huizinga, müssen wir uns doch eines klar machen, niemals sind Menschen so begeistert wie bei einem Spiel. Das Kleinkind schreit oder kreischt vor Vergnügen, wenn man es ein bisschen kitzelt, oder eine tausendköpfige Menge in einem Stadion gerät in Raserei, wenn ein Tor fällt. Das würde nicht der Fall sein, wenn tausende Menschen erfahren, dass sie eine 3%ige Lohnerhöhung erfahren haben.
Der holländische Theoretiker spricht nicht nur vom Spiel als Ursprung aller Kultur, sondern auch vom heiligen Ernst des Spiels. Im Spiel ist eine Gebanntheit möglich, die Menschen enorm begeistert und sie in Ekstase treiben kann. Das Spiel kann auch Zwang ausüben. Dann müssen Menschen immer weiterspielen oder sie sind um keinen Preis der Welt fähig, das Fußballspiel im Fernsehen nicht weiter zu verfolgen. Menschen geraten wieder besseres Wissen in einen Bann. Auch wenn es die Philosophen so dachten, wir geraten nicht deshalb in die Zange der Einbildung, weil wir es nicht besser wissen. Nein, es ist umgekehrt.
Es gibt Einbildungen, die wir durch besseres Wissen überwunden haben und die gerade aber dadurch für uns zwingend sind, viel zwingender als Einbildungen, die wir als unser Eigentum anerkennen. Die angeeigneten Einbildungen geben eine gewisse Verpflichtung ab, die Einbildungen ohne Eigentümer aber sind absolut zwingend. Mit dem Auto müssen wir sprechen, wenn es nicht startet. Beim Fußballmatch müssen wir live zusehen. Eine Tatsache, die mich umso mehr überrascht hat, als ich ja das Videorekorden in der Kultur untersucht habe und plötzlich draufgekommen bin, dass Sportfans eigenartigerweise Sportveranstaltungen immer live beobachten müssen. Das ist völlig normal, dass ein guter Freund um 20.30 Uhr sagt, entschuldige, ich muss jetzt gehen, jetzt ist Champions League, du wirst verstehen, dass ich da jetzt zuschauen muss.
Und dafür haben alle Verständnis. Wir werden es bald bei den Fußball-Europameisterschaften überprüfen können. Da werden nämlich überall Fußballspiele übertragen und selbst in der seriösen Arbeitswelt ist es legitim, sich davon ablenken zu lassen. Wie Rüssinger bereits festhielt, wir nehmen das Spiel ernster als das Leben.
Das hängt eben zusammen mit dieser besonderen psychischen Disposition im Spiel, wo wir in den Bann von Einbildungen geraten, die wir durch besseres Wissen überwunden haben. Würden wir an diese Einbildungen wirklich glauben, dann wären wir wieder ganz in der profanen Fadesse. Würden wir das Spiel nur so ernst nehmen wie Lohnerhöhungen, dann würden wir bei einem Tor niemals wildfremden Menschen um den Hals fallen. Da wir aber Lohnerhöhungen eben nur mäßig ernst nehmen, das Spiel hingegen mit heiligem Ernst verfolgen, können wir beim Fußballspiel auch ganze Lokale einladen auf eine Runde, wenn ein Tor gefallen ist zu unseren Gunsten.
Je mehr wir eins sind mit unseren Einbildungen, desto weniger Spielmöglichkeiten ergeben sich. Robert Pfaller glaubt, einen Rückzug des Spiels aus unserer Kultur zu erkennen. Zu wenig als ob Spielräume und deswegen auch weniger Lust.
Ich finde eben Heusingers Thesen, insbesondere in einer Kultur der Postmoderne, etwa seit den 90er Jahren, interessant. Ich glaube, man kann hier auf vielen Ebenen verfolgen, dass Praktiken des als ob, das Praktiken, wo so spielerisch mit besserem Wissen ein Augenschein entwickelt wird, aufgegeben werden zugunsten von Praktiken, die mit eigenen Einbildungen zu tun haben. Also zum Beispiel werden Höflichkeitsrituale, Zivilisationsrituale abgebaut in der Kultur. Stattdessen muss man versuchen, authentisch zu sein. Das hat im Fernsehen zum Beispiel die Folge, dass Menschen nicht mehr angehalten werden, sich möglichst vernünftig und klug zu allgemeinen wichtigen Fragen zu äußern, sondern Menschen werden eher ermutigt, die Freaks zu sein oder zu spielen, die sie zu Hause privat sind und eine Art Authentizität an den Tag zu legen. Das ist, glaube ich, eine Tendenz, wo man sagen könnte, hier wird eine Fiktion von Zivilisiertheit, die vielleicht noch bis Ende der 80er Jahre maßgebend war für öffentliches Fernsehen, aufgegeben zugunsten eines Unterhaltungsfaktors von privater Unzivilisiertheit. Ich würde sagen, dass der Spielverlust in der Kultur oder die Tendenz zur Tyrannei der Intimität, wie sie Sennett bezeichnet hat, eigentlich erst seit den 90er Jahren wirklich ihre politische Schlagseite offenbart. Menschen haben plötzlich begonnen, sich gegen alles zu wehren, was ihnen die Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr zu sein als sie selbst. Und indem sie das ablehnen, tragen sie dazu bei, dass aus dem öffentlichen Raum alle Ressourcen entfernt werden, die den Menschen geholfen hätten, mehr zu sein als sie selbst. Das gilt sowohl für Altersvorsorge, Sozialversicherung, Zugang zu Bildung, Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen wie Straßen. All das wird unter neoliberalen Bedingungen ja in Frage gestellt. Die Öffentlichkeit soll nicht mehr für all diese Dinge aufkommen. Das soll sich jeder privat zahlen, wenn er kann. Und dem kommt eine Entwicklung sehr stark entgegen, die sagt, sei ganz du selbst, dort bist du sicher am glücklichsten, wo du nicht auch noch für die anderen in der Öffentlichkeit irgendwas darstellen musst. Wenn Leute das akzeptieren, dann akzeptieren sie eigentlich eine Tendenz, die dahin geht, den öffentlichen Raum von allen positiven Qualitäten zu säubern oder zu entleeren.
zu wenig als Ob-Situationen und eben damit wenig Spielmöglichkeiten. Wir drehen uns um uns selber, findet Robert Faller. Unsere Körper stellen wir, damit wir auch ohne Kleidung eine gute Figur machen. Und wenn alles nicht mehr hilft, gibt es ja noch das chirurgische Schönschnippeln. Diese stete Sorge um das eigene Erscheinungsbild geht einher mit unzähligen gesundheitsfördernden Maßnahmen. Rauchverbote, Warnungen vor Alkohol, drohende Dickleibigkeit, gepaart mit mangelnder Bewegung, schweben wie Damoklesschwerter über unseren Begierden. Wir wollen appetitlich und gesund sein, damit sich das Leben nicht gegen uns wendet. Härte gegen sich selbst ist angesagt. Robert Faller verweist hier auf die Psychoanalyse und auf Amerika.
Die Psychoanalyse hat uns ja gelehrt, dass solche Dinge wie Ekel oder Angst oft die Negativgestalten bestimmter Lustformen sind. Also verdrängte Lust kehrt als Angst, als Ekel, Abscheu und so weiter wieder. Insbesondere an der US-amerikanischen Kultur konnte ich in den 90er Jahren beobachten, wie stark hier diese Veränderung schon fortgeschritten ist. Und es war erahnbar, dass das auch auf Europa übergreifen würde. Und das war doch für europäische Beobachter in dieser Zeit überraschend, weil wir doch seit den 60er Jahren spätestens oder vielleicht schon nach dem Zweiten Weltkrieg gerade von den Amerikanern so eine Art Lebensgefühl der Liberalisierung und der westlichen Kultur einer individuellen Freiheit gelernt hatten. Also amerikanische Filme hatten davon gehandelt, wie man mit Autos oder Motorrädern durch die Gegend rast, wie man freie Liebe praktiziert, wie man sich prügelt auf Hinterhöfen oder wie man lässige Kleidung trägt. Und schon Ende der 80er Jahre kamen plötzlich nur noch amerikanische Filme ins Kino, wo alle so ordentlich angezogen waren, wo das Blickfeld plötzlich nur noch beengt war auf sehr kleinliche Interieurs. Und das schien auch begleitet zu sein von einer immer kleinlicher werdenden Politik der Verbote. Plötzlich durfte man keinen Alkohol mehr im Auto transportieren, also nicht einmal verschlossene Bierkisten. Man hat eigentlich aus kulturanthropologischer Sicht plötzlich den Eindruck bekommen, hier hat man es mit einer fundamentalistischen Kultur zu tun, die unglaublich feindselig und ängstlich auf alles reagiert, was ein bisschen Lust machen kann und die alles tierisch ernst nimmt, was selbst kleine Kinder nicht ernst nehmen würden.
Nun ist es nicht lustvoll, etwa wegen des Rauchens an Lungenkrebs zu erkranken oder sich, um es hart zu sagen, tot zu saufen. Tatsächlich ist das von Amerika auf Europa geschwappt, aber doch auch mit guten Gründen. Der Kulturwissenschaftler gibt zu bedenken.
Ich glaube, es ist schon bezeichnend, dass man mit diesen Gesundheitsargumenten genau an diesem Punkt beginnt. Man könnte auch an ganz anderen Punkten ansetzen, etwa an der Armut. Also was Menschen wirklich krank macht, ist, glaube ich, die Tatsache, dass sie arm sind oder armutsgefährdet sind und dass immer mehr Menschen in diesen Sog geraten. Und es ist schon bezeichnend, dass es in Europa kaum Initiativen gibt, die hier gewillt scheinen, soziale Sicherungssysteme zu errichten. Das ist, glaube ich, ein typisches Kennzeichen einer Pseudopolitik, wo politische Verantwortliche, die eigentlich ihren Aufgaben nicht nachgehen, sich auf einem Nebenschauplatz plötzlich revanchieren und noch einmal auf mächtig machen und dann so eine gouvernantenhafte Politik der Rauchverbote erlassen. Politisch fatal ist das deshalb, weil das sicherlich nur der erste Schritt ist, wo das Solidaritätsprinzip in den Gesellschaften außer Kraft gesetzt wird. Also man sucht eine Einbruchsstelle, die mehrheitsfähig ist. Nehmen wir das Rauchen als erstes, aber das wird nicht das Einzige bleiben. Man wird gleich weitermachen, etwa bei den Dicken oder bei den Alkoholikern oder dann auch bei denen, die Sport machen und sich verletzen oder bei denen, die keinen Sport machen und dadurch Kreislaufschädigungen haben. Also man wird sehr viele Gruppen finden können, denen man eine Schuld an ihrer Krankheit zuschreiben kann. Und man wird versuchen, die Sozialkosten, die das verursacht, diesen Einzelnen in die Schuhe zu schieben oder aus den Taschen zu ziehen.
Das ist das eine. Nur, wer definiert eigentlich, was Lust macht? In dieser Sorge um sich selbst kann ja auch Lust liegen oder zumindest eine vergleichbare Gratifikation. Achte ich auf meine Gesundheit und meine körperliche Fitness, so kann ich damit durchaus eine Lust verbinden. Da spricht doch nichts dagegen. Hier gelte es wieder, die als Ob-Dimension des Spiels heranzuziehen, meint der Kulturwissenschaftler.
Also wenn wir zum Beispiel vom Feld der Schönheit sprechen, da kann man ja beobachten, dass es eine Verschiebung gegeben hat vom als ob zur Wahrheit. Also Menschen haben vielleicht bis in die 80er Jahre hinein eher darauf geachtet, wie sie sich schminken, wie sie sich kostümieren, Fakes produzieren, um irgendwas Großartiges darzustellen. Und mit dem Einbruch des Neoliberalismus in die Kultur vollzieht sich da auch eine Wende und Leute müssen plötzlich echt sein. Und dann ist es wichtiger, dass sie keine krummen Nasen haben oder dass ihre Zähne makellos in Reihe und Glied stehen und dass da ja nichts irgendwie unordentlich anmutet. Es geht von der Eleganz zur Ordentlichkeit und von der Fiktion zu den nackten Tatsachen. Die Leute beginnen auch zunehmend ihre Körper als mangelhaft zu empfinden. Zuerst beginnt es beim Gesicht, aber dann macht es nicht einmal mehr vor den Genitalien Halt. Also eine umfassende Kommerzialisierung der Chirurgie suggeriert den Leuten ständig, dass an ihren Körpern irgendwas korrekturbedürftig wäre. Und immer mehr Leute, die irgendwas auf sich halten, beginnen zu zweifeln, ob man nicht an dem oder jenem Körperteil noch vorteilhafterweise irgendwelche Veränderungen setzen müsste. Sie können natürlich sagen, die haben ja wahrscheinlich auch Lustgefühle dabei, wenn ihnen das gelingt. Allerdings glaube ich doch, dass das einer bestimmten Logik folgt, die Sigmund Freud in Bezug auf das Über-Ich beschrieben hat, nämlich der Logik, dass einen das Über-Ich umso mehr bestraft, je mehr man ihm gehorcht. Das heißt, eine kosmetische Operation macht die Leute meistens nicht glücklich und zufrieden, sondern zieht die nächste nach sich, weil ein immer mehr steigender Ekel vor dem eigenen Körper beginnt. Das ist, glaube ich, eben eine Negativgestalt der Lust, die von denen, die sie empfinden, auch nicht als Lust erfahren wird. Das ist genau das, was Sigmund Freud als neurotische Unlust bezeichnet hat. Freud folgte eigentlich einer These des antiken Philosophen Epikur, der gesagt hat, die Lust ist immer da. Das sagt Freud auch, aber, setzt Freud hinzu, sie ist nicht immer in der lustvoll erfahrbaren Form da. Und die Neurose ist eben genau die Existenzform der Lust, wo die Lust für den Neurotiker oder die Neurotikerin selbst als Unlust erfahren wird.
Was heißt das genau? Was passiert mit der Lust, die nicht zu ihrem Ausdruck findet? Robert Pfaller verweist auf den Psychoanalytiker Wilhelm Reich, der ein Zeitgenosse Freuds war. Und Wilhelm Reich meinte Folgendes.
Nämlich, dass eine Lust, die nicht als solche gelebt werden kann, wiederkehrt in einer verkehrten Form. Reichs Überlegung war die, dass Sexualität, die nicht als Sexualität gelebt werden kann, beginnt, Machtverhältnisse sexuell zu besetzen. Dass man also plötzlich sich starke Führer wünscht oder dass es eine Art Erotisierung der Politik gibt. Man fordert von der Politik nicht mehr vernünftige, mäßige Tatsachen, sondern eine gigantische Ekstase. Die Überlegung von Reich wurde von Gilles Deleuze und Félix Guattari wieder aufgenommen, die gesagt haben, das ist eigentlich die entscheidende Frage der politischen Philosophie. Wir müssen erkennen, dass Menschen ihre Unterdrückung manchmal nicht nur einfach dulden oder passiv hinnehmen, sondern dass es eine Erotisierung der Unterdrückung gibt und dass Menschen manchmal in ihren Affekten so geschult werden, dass sie beginnen, ihre Unterdrückung freiwillig zu begehren und zu bejahen.
Hier wird es gefährlich. Die Lust ist in dem Sinn nicht ein erfreuliches Beigemüse, um unser Leben schöner zu machen, sondern sie kann, wenn sie entsprechend verdreht wird, schlimme politische Konsequenzen mit sich bringen. Menschen, die ihre eigene Unterdrückung begehren, sind in ihren Entscheidungen sicher nicht gut beraten. Und wohin das führen kann, skizziert der Kulturwissenschaftler.
Also genau diejenigen, die durch so eine neoliberale Politik geschädigt wurden, genau die haben diese Politik sogar noch frenetisch bejaht. Das war auch eben die These von Wilhelm Reich, dass es hier so eine Entwicklung geben kann. Wenn Menschen in ihren Affekten so geschult werden, dann beginnen sie eine Politik zu bejahen und zu bejubeln, die zu ihrem eigenen Nachteil sein kann.
Diese Politik wirkt sich auch auf der kulturellen Ebene aus. Robert Pfaller dazu.
Ich glaube, man kann sagen, dass neoliberale Politik sich auf der kulturellen Ebene ausdrückt in dem Imperativ »Sei ganz du selbst«. Die Gegner der Tabakkultur fordern das ja auch ein. Die wollen auch ganz sie selbst sein und sozusagen nichts vom anderen einatmen müssen. Es ist so, wie wenn da nicht nur die Lungen, sondern auch die Integrität der Seelen auf dem Spiel stünden. Sei ganz du selbst heißt aber auch, übernimm nichts von dem, was die Kultur dir bieten kann, damit du vielleicht mal mehr sein kannst als du selbst. Ich glaube, man kann allgemein sagen, wenn Menschen nur noch das dürfen, was sie selbst ganz wollen, dann dürfen sie in Wirklichkeit sehr wenig. Und es ist eigentlich die Aufgabe der Kultur und des öffentlichen Raumes, Menschen eben ein bisschen mehr zu erlauben und sie auch vielleicht zu etwas mehr zu animieren, als nur zu dem, was sie selbst ganz wollen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.